Wenn ich ein Kind gewesen wäre, hätte ich auch Kekse bekommen. Aber ich bin kein Kind, habe ich nichts bekommen. Ihr auch nicht. Aber ich möchte zuerst euch ganz, ganz herzlich begrüßen. Gottes Segen, freut mich, bei euch zu sein. Und ja, ich habe gemerkt, mindestens 3 Sprachen müssen noch erwähnt werden. Pachadomli, Bekeshegat, Bosch, Blago, Slowenien. Ja, wir haben über Frieden, Ruhe finden. Und da ist ein Kapitel, wo wir sozusagen viele Probleme haben. Habt ihr euch gefragt, warum wir nicht Ruhe finden? Sag laut, Schwester. Aha, wenn wir die Welt lieben, haben wir keine Ruhe. Was gibt es so besonders in dieser Welt? Man sagt ja, gut, ist alles, muss alles political correct sein, muss so und so sein, muss man so und so verstehen, muss man so und so handeln. Und interessant ist, wir passen uns an. Ohne Wenn und Aber. Wir reden auch political correct. Wobei in den letzten Jahren uns das Wort sozusagen halbwegs aufgezwungen worden ist, um jede andere Meinung ein klein bisschen einzudämmen. Aber gut, das ist nicht mein Thema. Ich will auch nicht politisch werden heute Morgen. Ich habe eine Frage zuerst. Gibt es Trennungen aus Liebe? Was meint ihr? Gibt es Trennungen aus Liebe? Ja oder nein? Ihr traut euch nicht. Aber ich bin geduldig. Hat keiner von euch eine Meinung? Bitte. Doch. Okay. Gut. Ich möchte mit einer kleinen Geschichte anfangen. Hansi ist so ein aufgewecktes Kind. Sehr, sehr klug, sehr intelligent. Und ist immer bereit, etwas zu machen. Und nicht immer, was er tut, ist auch gut. Kennt ihr solche Kinder, ne? Ich kenne einen, der seit 66 Jahren kenne ich ihn. Und es bleibt so, wie er ist, in dieser Hinsicht. Er hat immer Ideen und muss etwas tun. Und Hansi tut auch einiges und hat ein Problem. Wie gesagt, er macht ab und zu eine Dummheit. Und eines Tages nimmt ihn sein Vater und sagt, ja, pass mal auf, Hansi. Hier ist deine Mutter, hier sind deine Geschwister, hier bin ich, dein Vater. Wenn du wieder noch eine Dummheit machst, wirst du nächsten Nacht im Keller schlafen. Im Keller? Er hat gehört, dort ist kalt. Er hat gehört, dort ist dunkel. Er hat gehört, ab und zu kommt auch ein Rate da. Da will ich nicht. Da will ich nicht. Und da war er ganz brav, eine Zeit lang. Aber eines Tages kam ihm wieder eine Idee, eine tolle Idee, die war so fantastisch. Aber nee, im Keller will ich nicht. Aber die Idee, die kann ich nicht wegwerfen. Mein Vater liebt mich. Wird er mich wirklich im Keller sperren? Nee, er liebt mich. Er sperrt mich nicht ein. Und tut es. Ein paar Stunden später. Hansi, was habe ich dir gesagt? Und Hansi wartet jetzt eine Antwort, die ihm lieb wäre. Er hatte sich gedacht, vielleicht formuliert der Vater so, schau mal da, du hast wieder eine Dummheit gemacht, aber diesmal vergebe ich dir noch, aber du machst nicht mehr, oder? Aber die Worte kamen nicht. Der Vater nimmt seinen Sohn in den Armen, steigt die Treppe ab, geht in den Keller, Licht geht aus, Tür geht zu. Und während das Kind weint, der Vater steigt die Treppe nach oben. Trennungen aus Liebe? Könnte man darüber diskutieren und Meinungen haben? Ist nicht mein Zweck heute Morgen. Jetzt meine Frage, die mich beschäftigt heute Morgen, ist folgendes. Wie handelt Gott? Was würde er sagen bei so einer Maßnahme? Würde er sagen, ja, du hast richtig mit deinem Sohn gehandelt? Oder würde er sagen, nee, sowas ist nicht angebracht? Wenn man die Soziologen und die Kindererzieher von heute fragen würden, würden sie mit Sicherheit sagen, sowas ist nicht angebracht, oder? Gut, lassen wir das, es ist nicht mein Thema. Schauen wir, was Gott machen würde oder was Gott gemacht hat eventuell. Ich lade euch ein, dass wir erst ein Buch Mose aufschlagen und hier in Kapitel 3, Vers 23, ersten Teil lesen. So schickte ihn Gott, der Herr, aus dem Garten Eden. Was ist das? Ich bin einer, der oft nicht nur in die Adventgemeinden predigt, sondern auch Sonntag eine Predigt hat. Und ich habe viele Theologen kennengelernt und habe ich so viele Meinungen entgegengenommen. Und ich habe manche, die gesagt haben, naja, was hat Adam und Eva so großartig gefällt im Garten Eden? Warum ist Gott so drastisch, so kategorisch in diese Richtung? Warum nimmt er so eine scharfe Strafe denen gegenüber, gleich rauswerfen aus dem Garten Eden? Naja, sicher, darüber könnten wir auch viel spekulieren und viel reden. Hat Gott richtig gehandelt? Die Frage stelle ich nicht, weil für mich die Frage ist überflüssig. Gott handelt immer richtig. Sicher, wir dürfen so eine Frage aufstellen, wenn wir neu im Glauben sind, wenn wir am Anfang sind, wenn wir auf der Suche sind. Es ist jede Frage erlaubt, inklusive der Frage, ob ein Gott gibt oder nicht. Gott ist nicht zimperlich. Er akzeptiert jede Frage. Bedingung ist, wenn die Frage ehrlich ist, hat Gott gar nichts dagegen. Ich habe die Frage gestellt. Und mein erstes Gebet war, Gott, wenn du existierst, mach etwas, dass ich dich kennenlernen kann. Und es hat nicht ewig gedauert, bis ich eine Antwort bekam. Darum bin ich auch heute da. Darum bin ich seit 45 Jahren in dieser Gemeinde. Weil Gott mir geantwortet hat. So schickte in Gott, dem Herrn, aus dem Garten Eden. Wir stellen fest, Mensch, der Sohn war schlecht, der Vater ist gut, die passen nicht zusammen. Muss der Sohn weggehen? Naja, ist bis zu einem bestimmten Punkt sicher nachzuvollziehen. Aber wir werden heute Morgen über drei Trennungen aus Liebe sprechen. Und das dritte Beispiel wird das Wichtigste sein. Obwohl, wenn ihr den zweiten hört, werdet ihr sagen, über das kann nicht etwas Größeres geben. Und doch, in einer bestimmten Hinsicht. Wir haben gesehen, der Vater trennt sich von dem schlechten Sohn, und ich mache hier ein Klammer, vorläufig, um eine bestimmte Erziehungsart vorzustellen. Aber jetzt nehmen wir ein anderes Beispiel und finden wir einen Vater, der sehr gut ist und einen Sohn, der sehr gehorsam ist und sehr tüchtig. Und doch der Vater trennt sich von dem guten Sohn. Im Grunde genommen, wenn ich die Bibel in der Hand nehme, sehe ich das eigentlich in erster Reihe diese Geschichte. Der gute Vater trennt sich von dem guten Sohn. Hat das einen Sinn? Oder stellen wir eine andere Frage, warum macht der Vater sowas? Wir erreichen einen Moment im Leben Jesu, wo er so dramatisch schreit und sagt, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und da stellen wir die Frage, ja, was ist da los? Liebt Gott plötzlich seinen Sohn nicht mehr? Hat er nicht gesagt, der ist mein Sohn, mein geliebter Sohn? Wir müssen ein klein bisschen zurückgehen in die Geschichte. Gut, die Bibel redet nicht sehr viel darüber, weil die Bibel in erster Reihe für uns geschrieben ist, als Menschen, dass wir den Plan Gottes verstehen können. Aber in die Bibel erscheint trotzdem, und Ellen White erklärt ein klein bisschen ausführlicher in das Buch Erfahrung und Gesichte, und erzählt uns, dass plötzlich, so sagt Hesekiel, dass plötzlich der Schönste war, der Klügste war, der die beste Position in die Gesellschaft von dort gehabt hat, plötzlich in seinem Kopf etwas erschien, was die Bibel nennt Geheimnis der Sünde. Wir verstehen nicht, ja, wie ist es möglich, dass, wenn du die beste Position hast, wenn du der Klügste bist, wenn du der Schönste bist, trotzdem bist du unzufrieden. Aber jetzt mache ich einen Klammer. Habt ihr gemerkt, dass in unserer Gesellschaft genau das Prinzip herrscht? Man sagt, ja, Emulation, so Wettbewerb ist gut zum Fortschritt. Es stimmt bis zu einem bestimmten Punkt. Aber es muss ein ehrlicher Wettbewerb sein. Ein ehrlicher Wettbewerb. Naja, darüber könnte man auch viel spekulieren und viel reden. Ja, und hier haben wir eine Trennung. Und über diese Trennung wollen wir die Geheimnis finden, warum musste unbedingt diese Trennung stattfinden. Wie gesagt, die Sünde ist erschienen, und ich erzähle oft das auch bei Evangelisationen und so. Und wenn ich das erzähle und sage ich weiter, der Ursprung aller schlechten Dinge in diesem Universum und auf dieser Erde ist der Satan. Und dann kriege ich mindestens 2, 3 Personen, die kommen zu mir zum Schluss und fragen, Herr Dengel, warum hat Gott nicht den Luziferus kürzer mit einem Kopf gemacht? Dann hätten wir alle diese Dinge nicht gehabt. Naja, wenn wir denken, die Möglichkeit bestünde, Gott hätte die Möglichkeit gehabt, er ist stärker als Luziferus und hätte das machen können. Die Frage, die eigentlich offen bleibt, ist eine andere. Die Bibel sagt uns, dass 1/3 auf der Seite Luziferus und 2/3 auf der Seite Gottes standen. Und jetzt stellt sich die Frage, ja, was hätten die 1/3, die gegen Gott sich angelehnt hätten oder hatten, was hätten sie verstanden, wenn plötzlich ihrem Chef Luziferus nicht mehr da gewesen wäre? Mit Sicherheit hätten sie verstanden, Gott ist oder war stärker als Luziferus. Das ist klar. Aber hätte er oder diese Gruppe hätte auch verstanden, dass Gott die Liebe ist? Was hätten die 2/3, die auf der Seite Gottes geblieben waren, gedacht? Wir haben gut gewählt, der ist stärker. Und auch im Christentum sind viele Christen, die wir machen Mut. Jesus ist stärker als der andere. Und es ist richtig. Aber das hat nicht der Zweck, dich in die Mannschaft zu geben, die besser ist. Kennt ihr noch, wenn wir Fußball gespielt haben als Kinder? haben wir uns Mannschaften gemacht. Und wir waren bedacht, ja, welche sind die Besten? So viel wie möglich von den Besten in meiner Mannschaft zu haben. Weil wir wollten gewinnen. Aber hier geht es nicht um so eine Art von Gewinnen. Es war nötig plötzlich, dass Gott beweist, dass er Liebe ist. Und so ließ zu, die ganze Geschichte zu laufen. Und Gott kam mit einer genialen Idee. Elohim Bereshit Bara. So fängt dann das Alte Testament und erzählt uns, dass Gott plötzlich eine Entscheidung getroffen hat. Wir machen Menschen nach unserem Bilde. Was verstehen wir dahinter? Was brauchte Gott den Mensch? Was kannst du und kann ich ihm helfen in dieser Situation? Und doch, das war die geniale Idee, die Gott bekam. Gott hat immer geniale Ideen. Warum? Wer war Luziferus für Gott? Er war von ihm geschaffen, es war sein Sohn. Wer waren die Engel? Es waren seine Kinder. Aber es war niemand in dieser ganzen Schar, die Gott verstehen konnte von der Position des Vaters. Habt ihr auch Kinder gesehen, die vielleicht nicht den besten Weg geschlagen haben? Die vielleicht gestohlen oder gemordet oder weiß ich was in dieser Welt gemacht haben und die kamen ins Gefängnis? Und manche sind so weit gesunken, dass sie wie viele Morde oder sowas gemacht haben. Und manche Eltern haben gesagt, so wie Vater von Breivik vor ein paar Jahren, hätte ich ihn nie gehabt. Ist das die Lösung? Sicher, es ist schade, wenn jemand so abtrünnig wird, so abstrus, so weit geht. Das ist klar. Aber habt ihr etwas anderes gemerkt? Solche Menschen, die für Jahre oder Jahrzehnte oder ein Leben lang ins Gefängnis kommen, die haben keine Freunde mehr, sie haben niemanden mehr, der neben ihnen steht. Aber es passiert so, dass eine, zwei, drei Personen neben diese ganz, ganz schlechten Menschen bleiben. Wer sind diese Menschen? Mutter und Vater. Mutter und Vater. Und ich sag hier, oder stelle ich eine These. Wir reden oft und wenn Kinder von Adventisten Dummheiten machen und sie noch nicht getauft haben, dann sagen wir, die waren nicht Adventisten, die sind nicht getauft. Aber frage ich euch so ganz, ganz salopp, ganz offen. Wer hat diese Kinder erzogen? Haben wir sie in die katholische oder orthodoxe Kirche gegeben oder in die evangelische? Nein, wir haben sie erzogen. Sicher wird jemand ein Argument bringen, ja, Gott selber hat erzogen Menschen und sind auf dem Schiff und Bahn. Das stimmt auch. Wir haben keine Garantie, dass wir richtig gemacht haben. Ich bin Gott dankbar, meine beiden Kinder sind in die Gemeinde. Aber, muss ich euch was sagen? Es ist nicht mein Verdienst, dass sie in die Gemeinde sind. Ich habe versucht, so gut wie möglich meinen Teil zu machen. Vielleicht habe ich einen Teil gemacht, habe ich auch Fehler gemacht. Meine Frau und meine Wenigkeit, wir haben immer wieder festgestellt, hier haben wir falsch gemacht und hier haben wir falsch gemacht. Aber Gott hat es immer einen Ausgleich gegeben, so dass die Kinder im Glauben bleiben konnten. Und Gott nahm diesen Plan und schuf den Mensch mit einer Fähigkeit, die keine andere Wesen in diesem Universum hat, nämlich durch Liebe. Durch Liebe. Zwei kommen näher und entsteht etwas, was ganz besonders ist. Ich bin einer, der die Kinder sehr lieb hat. Und die Kinder haben auch nichts dagegen. Ich habe einen guten Draht bei den Kindern, auch jetzt. Als ich ein Teenager war, habe ich die Kleineren immer bei mir gehabt. Obwohl, ehrlich gesagt, in meinem Inneren wollte ich das nicht. Ich wollte Fußball spielen mit dem Größeren, weil ich war sehr sportlich und die waren mir zu klein, da konnte ich nichts anfangen damit. Aber sie waren so süß und so lieb zu mir, da konnte ich sie nicht abweisen. Und ich habe immer etwas mit denen unternommen. Auch heute habe ich die Kinder lieb. Aber muss ich etwas verraten? Es war ein Februartag. Und es war Freitagabend, habe ich meine Frau ins Krankenhaus gefahren. Sie war hochschwanger. Und in ein paar Stunden ist schon geschehen. Und nächsten Tag war Sabbat. Und ich ging nicht in meine Gemeinde in Lasseln, sondern in Schäßburg, weil dort war meine Frau im Krankenhaus. Und bevor ich in die Gemeinde ging, bin ich vorbei am Krankenhaus. Wir dürften nicht in die Gebäude rein. Aber sie kam ins Fenster. Mit 3 Kilo 150. Und sagte mir Worte, die ich nie vergessen werde. Papi, der ist unser. Und der ist unser auch heute. Und nur der oder die, die Eltern sind, verstehen das, was ich jetzt meine. Dein Kind ist etwas anders. Wenn ich eine dumme Frage stellen würde heute, wenn jemand käme und sagen würde, wer soll sterben heute, dein Sohn oder du, was antwortest du? Ich, da brauchen wir keine Überlegungszeit. Wir brauchen keine Zeit, darüber nachzudenken, ja, wie wär's besser? Nein, es ist für eine Mutter und für einen normalen, gesunden Vater klar und deutlich, ich würde sterben. Ich mache alles, dass mein Kind weiterlebt. So sind die Mütter. Wir hatten, als ich in die Gemeinde kam, hatten wir einen Präsident bei der Generalkonferenz, der lange Zeit seine Mutter nicht verstanden hat, weil sie so garstig war. Und wisst ihr, wenn die Kinder in die Schule sind, die wollen stolz auf ihren Eltern sein. Und der Arme, der konnte nicht stolz auf seine Mutter sein. Die Hände waren das Gesicht war entstellt. Er hatte wohl wahrscheinlich die garstigste Mutter in die ganze Schule. Bis eines Tages, als er größer geworden ist. Und Bruder Pearson erfuhr, warum seine Mutter so ist. Er war ein Baby. Feuer brach auf. Und als die Feuerwehrleute gesagt haben, drin geht niemand mehr, es ist zu gefährlich. Die Mutter nahm eine nasse Decke, lief rein, holte das Kind raus. Und wer den Bruder Pearson gesehen hat, hat gemerkt, es war nichts zu sehen, dass er einmal so einen Feuer erlebt hätte. Kein Zeichen. Die Zeichen hat sie getragen. So ist ein Mutter und so ist ein Vater. Er liebt seinen Sohn und er macht alles, dass er lebt. Weiter. Und Gott entschied sich, den Plan zu machen, aber der Plan war nicht nur das. Sicher waren wir da und wir werden, so sagt Ellen White, wir werden in Ewigkeit die Zeugen sein und beweisen, warum Gott wirklich die Liebe ist. Gott machte einen fantastischen Plan. Und wir wissen nicht, wie das funktionierte, wie es schreibt Ellen White auch ein bisschen mehr, aber wir verstehen so tief gar nicht. Wir wissen nicht, wie es geschah, aber jedenfalls, wir sehen, dass die drei gesprochen haben und einen Plan gemacht haben. Und plötzlich erscheint Gott Vater vor dem Engel und sagt denen etwas, was wir in dem Psalmen lesen. Er ist mein Sohn. Du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gebärt. Jetzt frage ich euch, ist Jesus von Ewigkeit oder ist irgendwann in die Geschichte aus Vater entstanden? Wie ist es? Er ist von Ewigkeit. Dann, wie können wir so sagen? Heute habe ich dich geboren. Auf was bezieht sich das? Vielleicht auf Bethlehem? oder auf etwas anderes. Es ist nicht die Rede von Bethlehem. Ich habe es lange Zeit auch so gedacht. Aber wir wissen nicht, wie es war vorher. Aber wir wissen, dass mindestens aus dem Moment haben wir Vater, Sohn und Heiligen Geist. Man sagt, Vater und Sohn sind gleich, oder? Ja oder nein? Ja. Aber ich gebe euch Texte, wo wir das verneinen müssen. Lies dir Johannes 14 und 15. Jesus spricht. Jesus spricht über seinen Vater. Und was sagt er? Ich sage nichts von mir. Alles, was ich sage, kommt von dem Vater. Was zeugt das damit? Ist einer Chef und einer Untertan? Oder sind beide gleich? Nein. Der Vater ist der Chef. Und Jesus ist der Gehorsame. Und Paulus sagt weiter und sagt, es war so gehorsam, dass er auf dem Kreuz starb. Und wenn Jesus über den Heiligen Geist spricht, was sagt er? Was darf der Heilige Geist weitergeben? Von sich oder von wem? Nur was ich ihm gebe. Das habt ihr schwarz auf weiß in Johannes Evangelium. Ja? Das heißt, und viele fragen, wenn ich das auf den Tisch lege, viele fragen, ja, wie ist es, Bruder Dengel? Ist so oder so? Ist gut, dass die deutsche Sprache uns erlaubt, eine richtige Antwort zu geben. Man sagt jein. Warum? Es ist richtig so und es ist richtig so. In der Zeit, als die Sünde nicht da war, waren gleich. Wenn der Vater die Rolle des Vaters übernommen hat und Jesus die Rolle des Sohnes übernommen hat, dann sind die Rollen verteilt und Jesus erfüllt das, was der Vater sagt und nicht etwas anderes. Beispiel Gethsemane, geht Jesus zu dem Glas, Dankeschön, geht zu dem Glas und sagt, das würde ich nicht gerne trinken. Ich schon. Aber was sagt er weiter? Aber nicht mein Wille, sondern dein Wille geschehen. Das ist Gehorsam. Das ist eine Hierarchie, die Gott respektiert. Wir haben jemanden, der den Beispiel gibt und es gibt nur einen, der ihn verstanden hat. Paulus nämlich. Wie nennt Paulus Jesus? Wie sagt er? Er ist der zweite Adam. Er ist der zweite Adam. Das heißt, er übernahm das, was Adam verbrochen hat und führte weiter. Bewies, dass eigentlich Gehorsam möglich ist durch Abhängigkeit von Gott. Und das hat er auch getan. Aber jetzt kommt die Frage, warum ist der Vater getrennt von seinem Sohn? Liebt er ihn nicht? Wer hat gelesen, in das Leben Jesus steht geschrieben, wo Gott war, als Jesus auf Golgatha hing? Wo war er? Er war hinter dem Kreuz. Ja, aber Jesus schrie, Eloi, Eloi, lama sabachthani, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er fühlte sich von Gott getrennt. Und er war von Gott getrennt. Es war nicht eine Täuschung. Er war von Gott getrennt. Warum? Was haben wir auf Golgatha? Haben wir nur Jesus? Oder haben wir noch was? Meine und deine Sünde sind da. Und weil meine Sünde und deine Sünde da waren, musste Gott sich von seinem Sohn trennen. So steht geschrieben. Jesaja 59, 2. Eure Sünden sind ein Wolken zwischen mir und euch. Ist klar. Gott kann nicht gemeinsam mit der Sünde sein. Und wenn der Sohn so lieb war, und die Sünde auf sich übernommen hat, dann muss konnte Gott sich für eine Zeit von seinem Sohn trennen. Obwohl sehr nah war. Ich weiß nicht, ob in Deutsch dieses Buch übersetzt worden ist. In Englischen ist Sunlight von June Strunk. Es ist so eine Geschichte, die von dieser Dame geschrieben worden ist, in Bezug auf das, was die Bibel und der Geist der Wahrsagung sagt über die letzten Ereignisse auf der Welt. Und die Erzählung hat als Hauptpersonage eine Dame, die geschieden ist, hat nur eine Tochter, 9 Jahre alt. Und diese Dame ist gerade auf der Suche, in die Gemeinde zu kommen, Gott zu finden und so weiter und so fort. Und gerade jetzt passiert etwas Grausames, nämlich ein Bus erfasst die Tochter und sie ist tödlich verunglückt. Und sie stellt dem Pastor eine Frage. Und die Frage ist ganz legitim, es ist ganz korrekt. Sie stellt die Frage, wo war Gott, als der Bus meine Tochter erfasst hat? Und mir gefällt, wie der Pastor geantwortet hat. Sehr intelligent. Wohl wahrscheinlich der Heilige Geist hat ihn inspiriert, die Antwort zu geben. Die Antwort war, dort wo er war, als sein Sohn auf dem Kreuz hing. Ganz nah. Aber er ließ die Geschichte laufen, um beweisen zu können, Mensch, der Satan ist schuldig an alles. Und es ist bewiesen. Aber merkt ihr was? Sind immer weniger Menschen, die glauben, dass Gott recht hat. Wir als Christen sind verfolgt. Und werden wir noch stärker verfolgt werden. Weil wir ein klein bisschen anders denken. Vielleicht querdenken. Wir denken ein bisschen anders. Weil die Regeln von Mainstream und Political Correct heute sind ganz kompliziert. Ich hatte ein langes Gespräch mit einem von Grünen. Der hat mir gesagt, Herr Dengel, wir brauchen Sie bei uns. Da habe ich gesagt, wir passen nicht zusammen. Vielleicht beim Essen. Ich bin Vegetarier seit 45 Jahren. Aber wenn wir von der Moral reden, dann haben wir ein Problem. Und zufälligerweise kannte ich seinen Pfarrer. Er gehört in eine katholische Kirche. Und habe ich gesagt, ja, wenn Sie zu Ihrem Pfarrer gehen, was sagt er? Ja, aber wir sollen tolerant sein. Habe ich gesagt, gut, tolerant bedeutet für mich, ich werde niemanden an den Kragen gehen. Aber die Meinung soll ich die Möglichkeit haben zu äußern. Zu sagen, das und das ist nicht in Ordnung. Aber diese Meinung haben wir nicht mehr das Recht zu sagen. Wenn ich sowas sage, dann bin ich homophob. Dann bin ich, wer weiß was. Dann bin ich zurückgeblieben. Da bin ich nicht up to date. Oder? Das ist die Situation, die wir erleben in unserer Welt. Und da merkt man etwas. Alles, was gesund war und moralisch orientiert, alles, wir reden von der Werte Europas und besonders Westeuropas. Wisst ihr, dass die Werte Europas auf der Bibel gegründet sind? Das wurden von den Christen, alle Menschenrechte, die wir haben in dieser Welt, sind von den Christen sozusagen gewonnen, erkämpft worden. Und da werfen wir alles weg, ohne zu wissen, dass wir eigentlich alles aus der Hand geben. Aber lassen wir das. Ich habe euch gesagt, wir haben auch eine dritte Trennung, die wichtiger ist. Und da habe ich eine Geschichte. Ich liebe Geschichte. Eine Familie. Vater, Mutter, Sohn. Und die leben in Frankreich. Die Geschichte war vor ungefähr 170, 180 Jahren geschehen. Der Mann hatte eine Vorliebe für Flaschen. Aber nicht leere, volle Flaschen. Und ihr wisst, wenn jemand eine solche Vorliebe hat, dann ist das Leben oft in der Familie die Hölle. Und die Frau starb sehr jung. Und der Mann blieb mit seinem Söhnchen, 4 Jahre alt. Und er hat nichts Besseres zu machen, als von Kneipe zu schlendern. Und eines Tages, nachdem das Kind 3 Tage nichts gegessen hatte, traut sich dem Vater zu sagen, ich habe Hunger. Und der Vater brüllt ihn an, ja, was soll das? Und das Kind wird ganz ruhig. Halbe Stunde später, das geschieht im Raum Marseille, in Südfrankreich, halbe Stunde später, sein Magen sagt wieder, ich habe Hunger. Ja, der Vater ist noch lauter, noch brüllender, das Kind noch stiller. Vergeht noch eine halbe Stunde und das Kind traut sich zum dritten Mal zu sagen, jetzt ist der Vater außer sich, ja, was soll das? Und schubst den Jungen. Die waren auf der Falaise von Marseille, eine ganz hohe Falaise, über 20 Meter hoch. Das Kind fällt ins Wasser, der Mann geht weiter, unbekümmert, vielleicht erleichtert von der Aufgabe, die er zu bewältigen hatte. In der Zeit, ein englisches Schiff kommt in die Nähe, einer der Matrosen sieht das Kind kämpfend ins Wasser, ein Boot kommt runter, das Kind ist gerettet. Und die hoffen in die 2-3 Wochen, bis sie abladen und wieder zuladen in den Hafen von Marseille, werden sie die Eltern finden. Aber die haben die Eltern nicht gefunden. Was machen wir? Wir nehmen ihn mit, in 3-4 Monate sind wir wieder da. Bis dann haben sie die Leute hier genug Zeit zu erfahren, wo die Eltern sind. Die kamen 3-4 Monate später, aber die Eltern wurden nicht gefunden. Beim ersten, beim zweiten Mal. Und so wuchs der Junge auf dem Schiff. Und er erwies sich, ein sehr intelligenter Junge zu sein. Und weil er so intelligent war, haben die Matrosen Geld gesammelt und ihn in Oxford geschickt, um dort Medizin zu studieren. Nach 12 Semestern war er der Beste. Und weil er der Beste war, dürfte er auch die Worte von der Studentenschaft zu dem Lehrerschaft sprechen. Er dankte dem Rektor, dem Dekan, den Professoren, den Assistenten, allen, die etwas beigetragen haben in ihrem Studium. Aber zum Schluss sagte er, aber euch, und es waren seine Matrosen, die irgendwo hinten im Saal saßen, aber euch möchte ich ganz besonders danken. Wenn ihr nicht gewesen wäret, hätte ich nie Medizin studieren können. Was könnte ich für euch machen? Er gab selber die Antwort ein paar Sekunden später. Ich werde als Arzt auf eurem Schiff kommen. Das hat er auch getan. Aber ein paar Jahre später brach ein Krieg zwischen die beiden Länder, Frankreich und England. Von vielen Kriegen, die diese beiden Länder gehabt haben. Und auf dem See, auf dem Ärmelkanal, findet ein großer Schlacht statt. Und auf dem See waren die Engländer immer überlegen. Hunderte von Toten, Tausende von Verletzten, die Franzosen sind vernichtet. Und der Franzose als Geburt, Engländer als Erziehung, versucht Freund und Feind zu helfen. Eines Tages muss er beide Beine amputieren einem älteren Mann. Und damals gab es keine Anästhesika wie heute. Ein bisschen Cognac oder Whisky und dann die Säge. Und könnt ihr euch vorstellen, die Schmerzen waren riesengroß. Aber der Mann duldet alles, ohne ein Laut von sich zu geben. Das hat dem Arzt imponiert. Sowas hat er nie erlebt. Ein paar Tage später geht er zu dem alten Mann und sagt, ja, ich habe Ihnen so eine schwere Operation durchziehen müssen. Und Sie haben alles so stoisch, alles so ruhig ausgehalten. Wie konnten Sie das? Der Mann lächelt leicht und fängt an zu reden und sagt, junge Mann, ich bin ein Christ. Jesus hat mir alle Sünden vergeben. Obwohl ich ein sehr schlimmer Mann war. Und er fängt an zu erzählen und erzählt und erzählt und erzählt und sagt plötzlich, meine Frau habe ich zum Tode getragen durch meine Trunkenheit. Und meinen einzigen Sohn Jean habe ich selber ins Wasser geworfen. Die Augen des Arztes wurden feucht. Und man muss nicht Französisch können, um das zu verstehen, was er gesagt hat. Der junge Arzt sagte, je suis Jean. Ich bin Jean. Frankreich, nach dem 23., 24. August 1572, Bartholomäusnacht, als viele in ganz Europa geflogen sind, hat auf dem neuprotestantischen Gebiet gar nichts mehr aufzuweisen. Auch unsere Gemeinde in Frankreich zählt 9000 Mitglieder, davon 5000 sprechen Rumänisch. Von der Rest, 3/4 sind farbig, dann könnt ihr euch vorstellen, was wir in Frankreich für eine Gemeinde haben. Aber der Jean wurde ein Missionar im 19. Jahrhundert. Aber wird jemand sagen, Mensch, ja, das ist toll. Schau mal, der war ein grausamer Vater, aber Gott hat irgendwie geführt und die haben sich wieder getroffen und gerade der blöde, der schlechte Vater gibt auch die Botschaft der Erlösung weiter. Aber das passiert nicht jeden Tag. Und das stimmt. Vielleicht ist ein Fall von zig Millionen oder hunderte von Millionen. Das passiert nicht jeden Tag. Und dann stellen die Leute die Frage, ja wie? Ich würde gerne. Ich weiß, ich habe Leistungssport gemacht bei der besten Mannschaft Rumäniens damals. Rumänien war Weltmeister in Handball. Und ich war eine Hoffnung. Und ich habe vorgezogen zu rauchen. Und ich wollte nicht rauchen. Und ich habe auch die Frage gestellt, wie komme ich weg von der Rauchen? Und ich rauchte plötzlich 70 Zigaretten am Tag. Ich hatte 4 braune Finger, mit denen ich an der Nase schlief. Bis eines Tages, als ich die Bibel in der Hand hatte, und heute habe ich 70 geraucht und nächsten Tag 0. Sind mehr als 45 Jahre seit damals. Und ich lobe Gott auch heute dafür. Wie? Ich habe eine Illustration. Ich nehme an, es ist eine Illustration und keine Geschichte. Ein Mädchen verliert sich in einer großen Stadt. Und sie weint in einer Ecke und ein Polizist sieht sie an, geht zu ihr und sagt, Medeli, was ist mit dir los? Ich habe meine Mami verloren. Wo ist die Mami? Weiß ich nicht. Wie ist deine Mami? Schön. Und der Polizist denkt sich, ja, was könnte ich fragen, dass ich irgendwie die Mutter finden kann? Hör mal, über den Fluss auf die andere Seite ist so ein Zoopark. Und dort sind zahme Tiere, die du futtern kannst, sind auch gefährliche Tiere, die wilde Tiere, die in Käfige sind. Kennst du das? Nee. In die Stadt ist auch ein großes Geschäft auf 6 Ebenen und eine Ebene ist nur für Kinder. Tolle Kleidungen, Puppen, Spielzeuge. Kennst du das? Nee. Und der Polizist denkt, ja, was soll ich noch fragen? Dann kam ihm eine Idee und sagt, ja, hör mal, dort ist eine große Kirche und hat ein großes Kreuz dort. Kennst du das? Und angeblich hat das Mädchen gesagt, bringen Sie mich zum Kreuz. Von dort kenne ich den Weg nach Haus. Liebe Geschwister, wir können die Leute nicht erlösen. Wir können sie nicht in den Himmel befördern. Aber wir können, und das ist meine und deine Aufgabe, sie zum Kreuz zu bringen. Von dort kennen sie den Weg nach Haus. Und dort beim Kreuz nehmen sie Entscheidungen. Noch eine Geschichte. Ein junger Adventist, sehr klug, sehr intelligent, sehr fähig. Er hat alle anderen Kinder in die Gemeinde übertroffen. Die waren zu schwach für ihn. Und weil er so intelligent war, mit 15, 16 hat er gesagt, ja, was soll ich mit diesem Haufen hier machen? Ich muss anderswo. Und er ging anderswo. Und anderswo war endlich in Howard University zu studieren. Und ihr wisst, wer dort studiert hat, braucht keine Bewerbung zu schreiben. Bevor sie den Staatsexamen abgelegt haben, sind sie verteilt zwischen die besten Firmen der Welt. Und er bekommt ein sehr lukratives Vertrag, ist jetzt 34, Multimillionär. Sein Leben ist von einer Sitzung zu einer anderen Sitzung, von einem Vortrag zu einem anderen Vortrag, von einem Hotel mit 5 Sternen in einem anderen Hotel mit 5 Sternen. Alles ist toll, alles funktioniert bestens. Was braucht man noch? Und jetzt, heute ist er ganz, ganz glücklich. Er wird fliegen vom Norden nach Süden und dort kommt er in einem besonderen Hotel. Er war noch dort. Und er wusste, ist ein 5-Sterne-Hotel. Aber das Hotel hat etwas Besonderes, nämlich hat ein Schwimmbecken mit Springturm. Das gibt es selten. Es sind wenige Hotels, die sowas haben. Aber dort ist was Besonderes. Und obwohl er nur gegen Mitternacht ankommt, er denkt sich, ich muss ein paar Mal springen. Die Lichter sind gedimmt, hinter ihm das Mond. Er steigt die Treppe nach oben, hebt seine Hände links und rechts. Und das Licht, was sich, oder besser gesagt, den Schatten, was auf dem Bassin formiert, ähnelt eines Kreuzes. Das macht ihn bedenklich. Bleibt ein paar Sekunden dort oben, dreht sich um, steigt die Treppe nach unten ab und denkt, ja, wenn ich nicht gesprungen habe, mindestens soll ich meine Füße ein bisschen in Wasser planschen. Und geht auf den Rand, streckt die Füße nach unten. Im Becken war kein Tropfen Wasser. Folgt eine Nacht, die außergewöhnlich war, ohne Schlaf. Und plötzlich alle Gedanken, alle Erinnerungen von der Sabbatschule, von der Sabbatschule-Tante, von dem Kollegen, von dem Gemeindeleiter, vom Pastor, alle Dinge sind plötzlich neu in den Kopf gekommen. Und nach 18 Jahren kniet er wieder nieder und betet Gott an. Um 7 Uhr in der Früh nimmt er sein Telefon in der Hand, ruft seinen größten Boss an und sagt, wissen Sie was, ich höre auf, ich möchte Missionar werden. Entscheidungen zu treffen, Frieden zu finden, auch wenn in dieser Welt den Frieden kaum zu finden ist. Wir laufen und wir laufen und wir laufen. Ich sage nichts, vielleicht habt ihr meinen Kommentar bei der Lektion gehört. Ich bin für Laufen. Ich bin einer, mir hat ein Pastor gesagt, Cornel, du brennst an allen beiden Seiten. Vielleicht stimmt. Aber solange Gott mir Atem gibt, werde ich laufen. In erster Reihe Gott zu loben und zu preisen. Vielleicht habt ihr gemerkt etwas, nämlich, dass meine Geschichte am Anfang nicht zu Ende ging, oder? Kommen wir noch einmal im Keller. Der Vater schließt die Tür zu, Licht ist aus. Und während das Kind weint, der Vater steigt die Treppe nach oben. Kommt in den Wohnzimmer, dreht ein paar Runden, nimmt eine Zeitung in der Hand, aber die Zeilen laufen, der kann nichts lesen. Dann schaltet die Kiste ein. Aber die Bilder flimmern, der kann nichts Gescheites finden. Dreht noch ein paar Runden durch das Zimmer, nimmt eine Decke und erlaubt mir zu glauben, dass diese Decke weiß ist. Nimmt eine Decke, geht die Treppe nach unten, geht in den Keller und schläft dort mit seinem Sohn. Der ist mein Vater. Ist auch dein Vater. Der hat in den Keller dieses Universums geschafft. Er hat das Himmel verlassen und ist hier gekommen, mit mir und mit dir zu schlafen. Dich zu fragen, mein Kind, was fehlt dir? Warum machst du so viele Dummheiten? Ich will dich befreien. Es gibt einen Weg. Und mit Mühe und Not, mit riesiger Geduld, bemüht sich er täglich mit mir und mit dir, dass du deine Dummheiten endlich wegwirfst, dass du endlich deine Ruhe in dem Herrn findest. Das ist seine Einladung. Das ist seine Botschaft. Auch heute noch. Und darum lädt er dich ein. Genauso wie mich auch einlädt, dass wir sein Joch nehmen und mit ihm bis in die Ewigkeit gehen. Amen.